Ja, jetzt haben wir den Bibeltext gehört. Kennt ihr auch solche Situationen? Kennt ihr so Situationen, in denen ihr gerne der Ersten sein wollt oder die Ersten wart in der Vergangenheit? Beispiele? Wo begegnet uns das im Alltag oder in unserem Leben? Wie? Du bist der Beste. Den ich kenne persönlich. Was noch zum Beispiel? Ja, an der Kasse, gell? Beim Spiel, ja. Spielen. Da will man ja nicht nur der Zweite oder der Letzte sogar sein. Die bekannten Fußballer Messi und Cristiano Ronaldo zur jetzigen Zeit, die sind sicherlich nicht unterwegs und wollen ja nur die Zweitbesten sein, oder? Die bekämpfen sich eher darum, in der Meinung von den Menschen, wer von den beiden denn wirklich der Allerbeste ist. Und ich glaube, das ist auch gar nicht abschließend geklärt. Ich glaube, gelten beide als die besten Fußballer der Welt, die es je gab und der jetzigen Zeit so. Genau. Ja, das mit dem als Erster sein oder der Erste sein. Ja, um das zu verstehen, müssen wir mal einen Rückblick machen. Wir haben ja den Bibeltext gehört. Und vorher sind dann auch schon natürlich ein paar Dinge passiert. Und zwar ist Jesus mit seinen drei Jüngern, nicht Lieblingsjünger, aber mit den, man kann sie Säulen nennen, ist er unterwegs gewesen. Er ist auf einen Berg gegangen. Und das war der Petrus, der Johannes und der Jakobus. Und zwei bedeutende Männer aus dem Alten Testament, Elia und Mose, erscheinen auf wunderbare Weise und redeten mit Jesus. Und die Jünger waren verwirrt, als plötzlich eine Wolke sie überschattete, aus der heraus Gott sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist nachzulesen in Markus 9, 7 unter anderem. Abermals, wie bereits bei der Taufe durch Johannes den Täufer, bekannte der Vater sich uneingeschränkt zu Jesus als seinen geliebten Sohn. Jesu Stellung als Sohn erhebt ihn über alle Menschen, auch über Mose und Elia. Als sie den Berg hinabstiegen, befahl Jesus seinen Jüngern, nichts von dieser Begebenheit zu erzählen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen, mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Ein Mann hatte seinen Sohn gebracht, der von einem bösen Geist beherrscht wurde. Aber die Jünger konnten ihm nicht helfen. Schließlich bedrohte Jesus den bösen Geist und er verließ ihn. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm alleine waren, fragten sie ihn: Weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete: Solche Dämonen können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Jesus verließ daraufhin mit seinen Jüngern diese Gegend und zog nach Galiläa und durch Galiläa. In dieser Zeit kündigt Jesus wieder seinen Tod und seine Auferstehung an. Doch die Jünger verstanden nicht, was er da sagte, und trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Und hier steigen wir in unsere eigentliche Geschichte ein. Die Jünger sind also mit Jesus in Galiläa unterwegs. Solche Reisen waren noch damals stundenlange Fußmärsche. Und die Reisegruppe, mit der die unterwegs waren, die müssen wir uns so vorstellen, das sind nicht nur die 12 Jünger gewesen. Das sind auch die anderen Jünger gewesen. Es war ja auch mal die Rede von den 70 Jüngern. Sondern ein erweiterter Jüngerkreis. Und alle sind sie miteinander unterwegs gewesen. Und ja, Wie viele Menschen es waren, kann man nicht sagen. Es waren so ungefähr um die 100, weil es sind auch noch Menschen nachgefolgt. Man hat Menschen unterwegs getroffen, die mitgegangen sind, um Jesus kennenzulernen. Ja, und da haben sich ja auch so kleine Grüppchen gebildet. Und dann hat man getuscht und hat man sich unterhalten über alles Mögliche, so Gespräche geführt, diskutiert über das schöne Wetter. Ja, man hat begeistert über die letzten Heilungen von Jesus geredet. Andere wiederum haben tiefschürfende theologische Diskussionen geführt. Ja, Jesus läuft mal hier, mal da mit und lauscht, redet mit, diskutiert. Aber alles hat er sicherlich nicht mitbekommen. Und dann schlussendlich sind Jesus und seine Jünger am Ziel angekommen. Und dann wendet sich Jesus den 12 zu und fragt, anscheinend ganz beiläufig, na, und über was habt ihr euch unterhalten? Worüber habt ihr euch unterhalten? Und dann, ja nicht irgendwie, ja, da so, nee. Das Schweigen im Walde, das Sprichwörtliche. Ja, es wird betreten auf den Boden geschaut. Naja, über dies und das, über Gott und die Welt und ja, herumgedruckt und keiner will mit der Sprache richtig rausrücken. So. Denn eigentlich haben sie ein schlechtes Gewissen. Sie wissen, dass das, worüber sie geredet haben, eigentlich nicht so ja, Jesus-like war, würde man jetzt im Modernen heute sagen. So nicht unbedingt nur nach Jesus seinem Sinn. Ja, und dass sie gestritten haben, ist aber wahrscheinlich eher nicht so das Thema gewesen. Es ging eigentlich um den Inhalt mehr. Aber dazu nachher noch mehr. Jetzt auf jeden Fall drucksen sie herum, fühlen sich ertappt und wollen nicht mit der Sprache rausrücken. Aber dabei weiß Jesus ja schon ganz genau, um was es geht, worüber sie geredet haben. Wie der weitere Text ja auch besagt. Jesus kennt uns durch und durch. Ihm bleibt nichts von uns verborgen. Ihm können wir auch nichts vormachen. Und so konnten auch die Jünger ihm nichts vormachen. Über die Hoffnung der Jünger, dass Jesus vielleicht nichts von diesem Streit mitbekommen hat, könnte man jetzt fast schon schmunzeln. Jesus wird so etwas nicht verborgen bleiben. Und ich denke, dass man hier auch weiterdenken darf. Wenn seine Jünger damals auf dieser Erde, wenn er sie so einschätzen konnte, dann ist es auch so, dass er uns heute perfekt einschätzen kann. Naja, eigentlich, wir sind ja alle Menschen und die haben zwar damals ihre spezielle Stellung gehabt, aber die sind ja eigentlich nicht groß von uns gewöhnlichen Menschen in Anführungszeichen zu unterscheiden gewesen. Der Einzige, zu denen man sich unterscheidet hat, das ist Jesus. Jesus und dann alle anderen Menschen. Ja, Jesus kennt uns, wie gesagt, durch und durch und weiß ganz genau, wie wir ticken, was uns bewegt und was wir denken. Zwar hoffen wir vielleicht manchmal insgeheim, ja, dass Jesus nicht all unsere Gedanken mitbekommt, so. Vielleicht der ein oder andere Gedanke, den sollten wir uns vielleicht verkneifen oder so, aber auch das ist menschlich. Oder vielleicht, meine Faulheit, meine Unentschlossenheit in bestimmten Dingen oder vielleicht auch meine Lieblosigkeit meinen Mitmenschen gegenüber, ja. Die menschlichen Dinge halt, die einen umtreiben. Aber wie bei den Jüngern damals ist auch heute dieser Gedanke vollkommen lächerlich eigentlich. Weil, wie gesagt, man kann es nicht oft genug sagen, Jesus kennt uns durch und durch. Ja, und wir können ja eigentlich auch froh sein, dass er uns so kennt und dass da jemand ist, der uns durch und durch kennt. Weil klar ist das unangenehm, wenn man sich den Gedanken macht, da kennt einer meine dunkelsten Geheimnisse. Aber im Umkehrschluss weiß er auch um all meine Sorgen und Nöte, um all das, was mich umtreibt. Er kennt aber auch meine Freuden und meine guten Seiten. Und wenn Gott meine guten Seiten kennt, dann weiß er auch, wo er mich richtig einsetzen kann in seinem Reich. Und dann freut er sich über das, was ich kann. Wenn Gott meinen Ärger und meine Ängste kennt, dann ist er auch in der Lage, mich zu trösten. Sicherlich gibt es bei euch auch Dinge, bei denen ihr das Gefühl habt, ihr würdet am liebsten innerlich zerplatzen. Wenn ich mich über mich selbst ärgere oder über andere, so wie ich zum Beispiel über den Holländer, der mir in den Ferien ins Auto gefahren ist. Oder wenn ich Angst vor der Zukunft habe, wenn es auf der Arbeit nicht gut läuft, wenn es im Chor nicht so funktioniert, wie ich es mir träume. Gott weiß es, er kennt uns einfach. Er versteht es auch und geht darauf auch ein, wenn wir uns an ihn wenden. Das ist aber abhängig von uns, weil wenn wir unsere Sorgen und Nöte nicht mit ihm teilen, ja, dann dürfen wir in der Realität auch nicht wirklich viel erwarten. Weil das erwartet Gott von uns, dass wir uns auch nicht nur, wenn es uns schlecht geht, auch die Beziehung pflegen, auch wenn es uns gut geht. Gott ist nicht ein Gott irgendwie, der nur anrufbar ist, wenn es einem schlecht geht. Nein, er freut sich auch darüber, wenn wir die Beziehung pflegen und vor allem uns auch bei ihm melden, sprichwörtlich, wenn uns es auch gut geht. Ja, führen wir sie lieber so, dass wir nicht alles in uns hineinfressen, bis wir dann wirklich platzen? Oder bewegen wir uns hin und suchen eine Nähe, ja, zu Gott in Stille und Gebet? Ich denke, das ist das Wichtige. Und wenn man den Kopf frei von negativen Gedanken bekommen will, dann hilft mir zum Beispiel die bewusste Gedankenkontrolle. Ich überprüfe, worum, warum und woher diese Gedanken, ja, die ich gerade habe, woher die kommen, worauf die rühren. Und ich mache mir bewusst und sage dann laut: Jesus, mach mich frei von diesen negativen Gedanken. Diese Gedanken sind nicht von dir, sie sind nicht nach deinem Wille. Und so würdest du vor allem auch nicht denken. Wenn ich das als Beispiel nehme mit dem Holländer. Ja, Jesus würde nicht sagen: Boah, da ist mir dieses Arschloch, Entschuldigung für den Ausdruck, in mein schönes Auto gefahren. Am liebsten würde ich dem mit Anlauf genauso reinfahren in die Karre, damit er sieht, wie ich mich in diesem Augenblick fühle. So wie auf dem Rummelplatz, so Butschauto, kennt ihr das? Ja, das ist nicht nur, ich hab immer gedacht, da ist so ein baseldeutscher Ausdruck von meiner Frau. Genau, Butschauto, so bei uns Autoscooter. Naja, genau, so stelle ich mir das so bildlich vor, so puff. Ja, nein, ganz im Gegenteil. Jesus hätte gesagt: Geht's dir gut? Ist dir etwas passiert? Das ist nur ein Blechschaden, das kann man ersetzen. Und nun geh und seh zu, dass du Holländer nicht nochmal in Italien einem Deutschen mit Schweizer Nummer in die Karre fährst. Spaß beiseite. Was ich damit sagen will, ist, anstatt seinen Ärger freien Lauf zu lassen, lieber bis 10 zählen, die Gedanken kontrollieren, sich auf Jesus berufen und ihn im Gebet suchen. Wir können alles im Gebet draußen, weil er uns versteht. Weil er uns durch und durch kennt, habe ich jetzt schon oft gesagt. Aber wie war das mit den Jüngern? Worüber haben sie sich denn jetzt unterhalten? Der Grund für das Schweigen war, dass sie sich die Frage gestellt haben, wer denn der Größte, Beste und Tollste unter ihnen war. Die Frage nach der Wichtigkeit oder auch anders gefragt, die Frage des Ranges des Einzelnen war für die Juden der damaligen Zeit sehr wichtig. Wie es heute ist, weiß ich nicht, aber damals war es sehr wichtig. Und diese Diskussion, die war auch typisch männlich geführt. Ich denke aber, auch Frauen machen sich Gedanken über sowas. Sie kommunizieren es nur anders, mit mehr Feingefühl. Aber Gott hat andere Maßstäbe. Und ich glaube auch zu wissen, warum ihnen das noch ein bisschen peinlich war. Sie werden sich bestimmt nicht den Titel gegenseitig zugeschoben haben, so nach dem Motto: Johannes sagte, also Petrus, ich denke schon, dass du der Beste von uns bist. Schließlich darfst du immer neben Jesus sitzen. Und Petrus sagt dann vielleicht: Ach komm, auf keinen Fall. Ich denke eher, es ist Judas. Keiner kann so gut mit Geld umgehen, das macht schon was her. Und der Judas würde dann sagen: Ach komm, Leute, es ist bestimmt Johannes. Mir steht so viel Ehre nicht zu. Hat Jesus nicht gesagt, dass er ihn lieb hat? Johannes, ich finde es toll, dass du der Größte bist. Ja. Ohne den Jüngern jetzt was Böses zu wollen. Ich denke eher, dass jeder selbst auf den Thron wollte. Anders wäre die Reaktion auf die Rückfrage Jesu nicht zu verstehen. Jeder hat seine Vorzüge, Stärken, Ansprüche geäußert, vielleicht sogar den anderen noch ein kleines bisschen schlecht gemacht. Jeder wollte selbst der Chef sein. Und die Frage nach der Geltung war keine neue Frage. Die Machtgier der Menschen, das Bedürfnis, etwas zu gelten, etwas zu sagen zu haben, das ist ein ganz tief, ja, ein Bedürfnis, das tief in uns Menschen drin ist. Wir wollen wer sein, der eine mehr oder der andere weniger. Da sind wir nicht alle gleich. Aber irgendwie steckt es in uns drin, dass wir uns als ein wichtiger Teil des Systems sehen wollen. Ein ständiger Kampf um Anerkennung, wer kennt das denn nicht? Wer ist in der Gemeinde nicht gerne der, der gefragt wird, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, der oft gelobt wird für seinen Einsatz, der sagen darf, wo es lang geht? Oder wer ist in der Familie nicht gern der, zu dem die Kinder und Enkel kommen, auf den gehört wird, wenn was entschieden wird? Ich denke, fast niemand wird all das ehrlichen Herzens verneinen können. Denn der Umkehrschluss, der ist doch auch klar. Unterlegener, Befehlsempfänger, wertlos, untergeordnet, das sind alles Attribute, ja, die ich doch gar nicht für mich hören möchte. Und dann kommt Jesus und beantwortet diese unausgesprochene Frage von selbst, denn die Jünger gaben bekanntlich nicht zu, worüber sie leidenschaftlich geredet haben. Wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen, sagte Jesus. Ja, da wir den Text ja schon kennen, fehlt uns jetzt der Aha-Effekt ein wenig. Wir haben wahrscheinlich das Gefühl, die Größten in unseren Kreisen sind diejenigen, die am meisten für das Reich Gottes tun. Weiß nicht, wie jeder denkt. Es soll jetzt bedeuten, zum Beispiel, wer die Bibel auswendig kennt, täglich darin liest, wer regelmäßig betet, Gutes tut, im Chor mitarbeitet, möglichst viele Menschen bekehrt, Geld spendet und, und. Und ja, Dämonen austreiben gibt dann nochmal extra Punkte. Ich übertreibe zwar ein wenig, aber so ist es doch, sind wir mal ehrlich. Zugegeben, in unserer Kultur ist dieser Leistungsgedanke doch auch in den Gemeinden nicht unbekannt, oder? Auch nicht bei uns. Wer am meisten leistet, wer am meisten schafft, wer sich am meisten reinhängt, der ist der Chef. Nicht schlecht? Dann stehe ich ja gar nicht selbst so schlecht da. Überspitzt könnte ich auch sagen, der Größte im Reich Gottes ist derjenige, der am besten nach Gottes Geboten lebt. Wer am längsten nicht mehr gesündigt hat, keine Chorveranstaltung verpasst, immer korrekt angelegt ist, sich immer richtig und regelkonform verhält und nach außen immer den perfekten Christen abgibt. Äußerlich, weil wir das Innerliche ja nun mal nicht beurteilen können. Ja. Hat jemand sich in der Aufzählung erkannt? Das ist wie so eine Zeitreise 2000 Jahre zurück. Nein. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt etwas vollkommenes anderes, was wir erwarten würden. Er sagt, wer der Erste sein will, der soll sich unterordnen und dienen allen. Ja. Ich habe da eine passende Begebenheit gestern erlebt. Ich bin ja gestern in Bern gewesen und habe den Laptop beigehabt, weil ich mir noch die Nischen suchen musste, wo ich noch an meiner Predigt feiern kann und so. Und wie das dann, wir haben ja jetzt seit 1,5 Jahren das Auto und seitdem fahre ich ja eigentlich nicht mehr mit dem ÖV, aber es ist wieder so schön gewesen und es hat wieder so von Gott war das geführt, wie schön die Erlebnisse gestern gewesen sind und ich wieder Material hatte für meine Predigt. Und zwar, vielleicht könnt ihr euch schon so ein bisschen erahnen, wie das ist so. Es fing dann schon so an, dass ich von hier auf Wiel musste und in Wiel dann auf den Zug Richtung Bern. Ja, Winterthur war dann auf einmal Stopp. Ich habe die Predigt geschrieben und dann dachte ich auf einmal, warum fährt der Zug nicht weiter? Warum sind die Leute alle weg? Warum sitze ich hier alleine? Kopfhörer aufgehabt und so und ja. Schlussendlich ist um Winterthur Zürich die ganze, war irgendwo ein Zug abgelegen und dementsprechend, miau. Ja, und ihr könnt euch gut vorstellen, wie das dann so, wie das dann so zugegangen ist. Ja. Auf jeden Fall ist das dann so gewesen hinterher, dass ich dann doch einen Zug bekommen habe, Richtung Zug, lustigerweise auch noch, der dann in Zürich hält, weil ich habe gedacht, von Zürich komme ich dann hoffentlich irgendwo weg, kann ich das umschiffen so irgendwie. Ja, und dann bin ich im Zug, so, Türe. So haben wir dann da gestanden und ich denke, ja, das ist natürlich, ne, und es kamen, bevor der Zug losgefahren ist, so viele Leute noch und wollten rein, aber ging nicht mehr, die haben schon gesehen, oh Mann, und zur nächsten Tür und dann fuhr der immer los. Ja, und auf jeden Fall im Zug und dann kommen wir in Zürich an und ja, das war ja noch das eine, das war ja noch okay und dann habe ich gewartet auf den Zug, der nach Bern ging und dann kam einer und gefühlt 99% von den Leuten kam der Fluss da raus und die waren schon alle da und ich so gemütlich so und so der Gedanke so, wer ist jetzt der Erste, der da jetzt reinspringt? Und kaum habe ich dann ausgedacht, ist einer mit der Rollkoffer da rein, so mitten rein, fast noch ineinander geknallt und ich habe gedacht, gutes Thema für die Predigt. Ja, das war ein super Beispiel wieder. Ja, was der dadurch gewonnen hat, weiß ich nicht, der Zug war ja leer. 99% gefühlt waren raus, da waren alle Sitze frei. Aber Hauptsache, da muss noch einer reinspringen, bevor alle Leute ausgestiegen sind. Aber ich denke, das haben wahrscheinlich auch die meisten von uns schon mal erlebt. Ja, wow, da hatte einer den ersten Platz gemacht, habe ich mir gedacht. Glückwunsch. Und dazu will ich euch jetzt Lukas 14, die Verse 7 bis 11 lesen. In meiner Bibel heißt die Überschrift, wer bekommt die besten Plätze? Als Jesus bemerkte, wie sich die Gäste nach den besten Plätzen drängten, nahm er dies als Beispiel und sagte, Wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, dann setz dich nicht gleich oben auf den besten Platz. Es könnte ja noch jemand kommen, der angesehener ist als du. Mit ihm käme dann der Gastgeber zu dir. Der Platz war für diesen Mann hier bestimmt. Vor allen Gästen müsstest du dich an das Ende des Tisches setzen. Wäre es nicht besser, du setzt dich gleich dorthin? Wenn dich dann der Gastgeber begrüßt, wird er vielleicht zu dir sagen, mein Freund, für dich habe ich einen besseren Platz. Du wirst damit vor allen Gästen geehrt. Jeder, der sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Was Jesus uns damit sagen will, wir sollen uns selber nicht so wichtig nehmen. Nicht danach streben, der Chef zu sein, denn wir haben doch einen Chef. Und der ist Jesus. Wir sollen uns Jesus zum Beispiel nehmen. Wenn Jesus mein Chef ist, dann ja auch, weil er sich als solcher erwiesen hat. Jesus ist der Diener aller geworden und ist für uns in den Tod gegangen. Wenn ich im Reich Gottes etwas sein möchte, dann muss ich mein ich-bezogenes Selbst zur Seite stellen. Dann muss ich mein Verhalten an das Verhalten von Jesus angleichen. So sieh wie Jesus, das Lied kennen wir ja aus dem Liederbuch. Jesus' Wille ist, dass wir nicht größer sein wollen als andere, sondern weil wir alle gleich sind vor Gott, sollen wir vielmehr einander dienen. Denn das ist wahre Größe. Wenn wir uns dem Geringsten annehmen und uns selbst zurücknehmen, Annahme, Hilfsbereitschaft, Vergebung und Barmherzigkeit, alles Attribute, die Jesus vorgelebt hat. Der andere zuerst kann auch bedeuten, wenn es um Entscheidungen im Chor geht, nicht zuallererst denken, was denke ich darüber, was will ich, was finde ich für das Beste, sondern eher, was will mein Nächster, was ist für die oder den am besten, womit kommen die anderen am besten zurecht. Wenn alle Chef sein wollen, dann wird's lustig. Wenn in der Familie, in einem Team, in einem Unternehmen oder in Mannschaftssport alle Chef sein wollen, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Denn nur Chefs, das hält doch niemand aus. Wie schön kann es vielmehr sein, wenn erstmal alle danach bestrebt sind, dem anderen zu dienen, für ihn da zu sein, ihm etwas Gutes zu tun, ihn zu lieben. Unser Bestreben sollte sein, der Größte zu sein, wenn es nach Jesu seinen Maßstäben geht. Wer bei Gott der Größte sein will, braucht Demut, Liebe und ein dienendes Herz. Dienen bedeutet ja auch soziale Verantwortung tragen. Wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Jetzt denken wir vielleicht, genau daran fehlt es uns. Niemand will mehr dienen. Und tatsächlich scheint es so, dass unsere Gesellschaft an dem Punkt scheitern könnte, wo es ums Dienen geht. Wenn wir in die Sozialarbeit schauen, in die Kindererziehung, Alten- und Krankenpflege, ja, in die Spitäler, da sind Schwierigkeiten, mit denen wir umgehen müssen, weil es an Menschen mangelt, die diese Dienste ausführen wollen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass genau diese Dienste an Menschen in der Regel schlecht bezahlt werden. Heute wie gefühlt jeder zweite Informatiker oder ähnliches werden. Und das ist nicht nur Corona geschuldet, das gab es auch schon vorher, wird aber sicherlich dadurch mit beeinflusst. Wir kennen ja alle die Bilder aus den Nachrichten, wo für die Spitalangestellten geklatscht wurde. Ja. Aber bei allem Jammern sollte man sich auch fragen, warum man selbst nicht diese Dienste im Altenheim, Spital oder Kindergarten ausführt. Das Jammern über die mangelnde Dienstwilligkeit ist oft die Klage derer, die Angst haben, selbst nicht mehr bedient zu werden. Ob das in unseren Gemeinden anders ist, dies darf jeder für sich selbst beantworten. Wenn wir von sozialer Verantwortung reden, dann kann Jesus auch ein passendes Beispiel für uns parat haben. Jesus macht seinen Gedanken an einem Kind deutlich. Wörtlich sagt er, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt mich auf, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass Kinder damals zur Zeit Jesu eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Vor allem in der Männerrunde, da galten sie gar nichts. Sie waren für die Männer erst dann interessant, wenn sie zum Lebensunterhalt beitragen konnten. Vorher waren sie Frauensache. Jesus verlangt also eine ganze Menge von diesen harten Kerlen, dass sie dieses Kind aufnehmen sollten, wenn auch nur hypothetisch. Und dann auch noch so viel Herzlichkeit in der Öffentlichkeit zeigen, Das war außergewöhnlich zu der damaligen Zeit. Er verlangt hier sehr viel von diesen Männern, von seinen Jüngern auch, als es auf den ersten Anschein aussieht. Und hiermit liefert er die Motivation und die Befähigung für unser Handeln. Und sie greift eins zu eins in unseren Text hinein. Wir sollen dem anderen dienen um Jesu Willen, also für ihn. Nicht um uns etwas zu verdienen, nicht um besser dazustehen, nicht um uns zu knechten und uns Entbehrungen aufzuerlegen, sondern um Jesus eine Freude zu machen, weil wir wissen, dass er Freude darüber hat, dass es ihm wichtig ist. Ein Beispiel will ich noch ausführen. Meine Frau hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Dazu ist sie noch schwanger und fühlt sich aufgrund von einigen Mängeln, die sie gerade jetzt hat, körperlich sehr ernüchternd. Ja, und hat den Benaja ins Bett gebracht und ist jetzt als Beispiel neben ihn eingeschlafen. Ja, und ich bin auch sehr müde vom Tag und möchte ins Bett. Und dann stelle ich auf einmal spontan so fest, ui, die Küche, ja, sieht noch ein bisschen unordentlich aus, der Geschirrspüler ist noch voll. Ja, was mache ich jetzt? Warte ich, bis die Frau dann nächste Morgen macht? Nö. Ich muss auch noch betonen hier, also das hat jetzt nichts mit der hausfraulichen Qualitäten von meiner Frau zu tun. Sie ist eine tolle Frau. Ist jetzt das gute Sinnbeispiel, wie es im Alltag dann oftmals auch und jetzt gerade mal vielleicht mal aussehen kann. Und ich denke, das kennen auch viele von euch. Ja, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe wie geplant ins Bett und denke, kann die ja morgen machen oder so. Oder ich gehe hin und mache es selber. Ich erbarme mich sprichwörtlich und verschiebe meinen Schlaf. Ich entscheide mich natürlich für Letzteres. Weil was kann es Schöneres geben, als eine glückliche, zufriedene Frau am Morgen? Ja, und genau das soll auch unsere Motivation sein für den Dienst. Dienen, helfen und die soziale Verantwortung, die wir untereinander tragen. Für Jesus um seinetwillen und ihn eine Freude zu machen, weil es ihm wichtig ist. Mit diesen Gedanken lassen sich viele Dinge einfacher bewältigen. Wie ich immer zu sagen pflege, was würde Jesus in dieser oder jener Situation tun? Um das Bild des Kindes nochmal aufzugreifen, Jesus will mit diesem Kind den Jüngern zeigen, wie er sie in seiner Gemeinschaft sieht. Er will uns bewusst machen, dass Jünger Jesu sich nicht durch ihre Leistung auszeichnen, sondern auf Hilfe angewiesen sind, noch nicht fertig, noch in der Entwicklung. Wer mit Jesus unterwegs ist, sollte sich bewusst sein, dass er oder sie die Erkenntnis nicht für sich gepachtet hat und angewiesen ist auf die Gemeinschaft wie das Kind auf die Familie. Und auch Jünger können sich irren, deshalb sollten sie korrekturbereit bleiben. In unserem Leben als Christen müssen wir uns immer wieder korrigieren lassen. Und Gemeinschaft um Jesus besteht nicht aus perfekten Menschen, die aneinander schuldig werden. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, was sagt uns der Text? Was bedeutet das für mich in der heutigen Zeit? Eigentlich nicht viel anderes als damals auch. Jesus Wille ist nicht, dass wir uns größer machen als andere, weil er uns alle gleich ansieht. Ja, das kennen wir ja. Das hat jeder von uns wahrscheinlich schon hunderte Male gehört. Gott unterscheidet nicht irgendwie, du bist eine Gute, du bist eine Schlechte und ja, du so halbwegs gehst gerade noch oder so. Nein, Gott beurteilt uns alle gleich. Und da ist es auch wichtig und deswegen müssen wir uns dann auch immer wieder beherzigen, immer wieder sagen und immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wir sollen vielmehr einander auf unterschiedlichste Weise dienen und uns trotz aller Fehler annehmen, so wie er uns angenommen hat. Wenn wir unser selbstbezogenes Ich in den Hintergrund stellen und uns unserem Nächsten annehmen, ja, er darf auch der Übernächste sein. Es muss nicht immer nur der Nächste sein. Es gibt ja viel mehr Menschen. Dann beweisen wir wahre Größe. Ein wahrhaft demütiger Mensch kümmert sich nicht um seine Stellung oder Macht, sondern darum, wie er den Menschen, vor allem denen, die in Not sind, helfen kann. Denn das ist der Wille Gottes und wie es William Booth und die Heilsame nicht treffender formulieren könnten. Unser aller Dienst ist motiviert von der Liebe Gottes. Unser Auftrag ist es, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen und in seinem Namen menschliche Not ohne Ansehen der Person zu lindern. Amen. Und weil das Lied so schön ist, bitte ich doch den, jetzt haben wir natürlich, jetzt muss ich die Technik hinten einstellen für die PowerPoint, werden wir jetzt noch das Lied So sie wie Jesus singen. Genau. Ich muss nur eben kurz die PowerPoint anmachen und meinen Lautsprecher aus. Das ist der Nachteil, wenn keiner für Technik gerade da ist. Wahrscheinlich